Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Wiesbaden ist reich an Partnerstädten sowie Stadtteilpartnerschaften, insgesamt 18 an der Zahl. Die jüngste Städtepartnerschaft wurde vor gerade 5 Jahren gegründet, ins Leben gerufen vom damaligen Oberbürgermeister Helmut Müller und seinem Amtskollegen Mustafa Demir. Es handelte sich um Fatih, einen Stadtteil von Istanbul, dem ehemaligen Konstantinopel. Zeitgleich hat sich auch ein Partnerschaftsverein gegründet. Die jüngste Partnerschaft ist zugleich die komplizierteste, was angesichts der politischen Entwicklungen in der Türkei nachvollziehbar ist. Helmut Müller hatte jetzt die Idee, das Jubiläum in Fatih zu feiern, und so geschah es. Vor ein paar Wochen reiste eine kleine Gruppe des Vereins an den Bosporus, im Gepäck Geschenke und freundschaftliche Absichten. Mit welchen Erkenntnissen sind Sie zurückgekommen, Herr Müller?
Das war eine wirklich sehr spannende Reise und eine der wenigen Reisen, wo mich vorher sehr viele Leute darauf angesprochen haben, dass ich mir nochmal überlegen sollte, die Reise zu machen. Und im Nachhinein betrachtet fand ich das genau den richtigen Zeitpunkt, wegen des Jubiläums zum einen, aber eben auch wegen der Partnerschaft. Weil ich glaube, dass gerade wenn die Zeiten in der großen Politik sehr bewegt sind, dass man dann zwischen Ländern, die halt immer an derselben Stelle bleiben, egal wie die Regierungen sich vertragen und aufeinander angewiesen sind, das sind diese zivilgesellschaftlichen Anker wichtiger als je.
Mit welchen Erkenntnissen sind Sie denn zurückgekommen?
Naja, zum einen, dass diese Partnerschaften extrem wichtig sind. Also ich habe während der Reise, aber auch nach der Reise eine ganze Reihe von Gesprächen gehabt und eigentlich war der einhellige Tenor aller Gesprächspartner: Je schwieriger die Zeiten werden, desto wichtiger werden solche Anker, die eben nicht von der großen Politik berührt werden, die aber dazu da sind, wenn die Zeiten sich wieder ändern, auch wieder einen guten Neuanfang bieten zu können.
Es ist ja so, wenn man vor Ort ist, dann stellt sich vieles anders dar. Haben Sie in dieser Hinsicht neue Erkenntnisse gewonnen über die Situation, die politische Situation in der Türkei?
Naja, die Gefahr besteht ja immer, wenn es große politische Streitpunkte bekommt, dass man dann fokussiert wird auf ein Thema und dass man möglicherweise die Gesamtsituation in der Stadt oder im Land dann eben immer nur unter diesem Aspekt sieht. Also die Situation in Istanbul, in Fatih, wie ich sie erlebt habe, war lange nicht so angespannt, wie man vermutet hatte oder wie viele geargwöhnt haben. Aber natürlich ist die besondere Situation, in der sich die Türkei und das Verhältnis der Türkei zu Deutschland befindet, an jeder Ecke spürbar gewesen. Es ist auch immer sehr schwierig, über das Thema so zu sprechen, dass man einen freundschaftlichen Kontakt nicht gleich beendet. Aber ich denke, so in der Formulierung von allen Seiten, dass die Wahlkämpfe dazu beitragen, so zur Eskalation, und dass die Hoffnung da ist, dass die Wahlkämpfe jetzt mal vorbei sind, die hat man auf jeder Seite gespürt.
Wenn Sie sagen, spürbar geworden, was haben Sie gespürt?
Naja, ich meine, das ist unverkennbar, dass vor ein paar Jahren, wenn man miteinander gesprochen hat, war immer die Frage Relation Türkei zu Europa zum Beispiel. Das ist überhaupt kein Thema, sondern ganz im Gegenteil, das ist nicht mehr positiv konnotiert, sondern eher, ja, es hat einen negativen Spin inzwischen. Und diese Spannungen, die machen sich schon überall bemerkbar. Also bis hin zu der banalen Geschichte, dass unser Gespräch mit dem Generalkonsul nicht hat stattfinden können, also nicht mit ihm selber, aber im Generalkonsulat, weil er gerade zu dem inhaftierten Journalisten Yüksel gerufen worden war. Das sind Dinge, die halt zeigen, dass es alles andere als normal ist im Moment.
Sie haben ja auch mit Ihrem früheren Amtskollegen gesprochen, mit Mustafa Demir. Sie haben mit ihm alleine gesprochen, ohne Begleitung des Partnerschaftsvereins. Hatten Sie da die Möglichkeit, heikle Themen anzusprechen?
Naja, wir haben über sehr viele Sachen gesprochen, aber natürlich hat die Spannung auch eine Rolle gespielt, weil gerade so, es gibt eine ganze Reihe von Partnerschaften, von denen beide wissen, dass sie nicht mehr existieren oder auf Eis gelegt worden sind. Darüber haben wir schon gesprochen, aber ich hatte auch den Eindruck gehabt, dass von ihm aus der Wunsch besteht, dass die Partnerschaft weitergeführt wird. Wir haben über weitere Besuche gesprochen, die auch die Kollegen und Freunde aus Istanbul hier in Wiesbaden machen wollen, planen. Also insofern ist das schon mal eine ganz gute Grundanlage. Die Hoffnung ist da, dass eben diese Hypertrophe, diese bizarre Situation, die im Moment entstanden ist, sich auflöst oder dass sie jedenfalls nicht mehr so durchschlägt wie bisher. Das Schlimme bei der ganzen Geschichte ist, dass halt auf beiden Seiten jeweils Lob zu ernten ist, Zuspruch zu ernten ist, wenn man aufeinander eintrischt. Und das ist für das Verhältnis von zwei Ländern nicht gut. Vor allen Dingen die besondere Situation der Bundesrepublik zu der Türkei bleibt. Wir haben über 3 Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln. Deswegen müssen wir gucken, dass da Dinge nicht dauerhaft entgleisen. Und gerade deswegen ist es extrem wichtig, dass egal was passiert, diese Verbindungen erhalten bleiben zwischen den Menschen.
Sie sind ja derjenige, der in Ihrer Amtszeit unbedingt eine Partnerschaft etablieren wollte mit einer türkischen Stadt, weil wir in Wiesbaden ja auch eine große türkische Minderheit haben. Es gab im Vorfeld ja viel Kritik, dass es sich um Fatih handelt. Wie bewerten Sie denn Ihre Entscheidung heute nach diesen 5 Jahren?
Naja, der Wunsch kam ursprünglich aus den Reihen des Ausländerbeirates. Es gab dann den Wunsch nach einer türkischen Partnerstadt, wie das an vielen Städten diskutiert worden ist. Und meine Überlegung war, eben eine Stadt oder eine Partnerschaft anzustreben, die nicht nur für die Menschen mit türkischen Wurzeln in der Stadt interessant ist, sondern für alle. Und Istanbul ist halt eine unglaublich spannende Stadt, eine wahrscheinlich die einzige wirkliche europäische Metropole. Und wir haben damals eine Reise gemacht mit dem gesamten Ausländerbeirat. Und danach haben sich alle dafür entschieden, diese Partnerschaft mit Istanbul, mit dem Stadtteil zu machen. Und Fatih ist natürlich ein besonderer Stadtteil. Das ist das alte Konstantinopel. Also ich finde, eine bessere Partnerstadt in der Türkei kann man nicht haben.
Wie ist denn die Resonanz von türkischer Seite? Mir ist das ein bisschen unklar. Also man hört gelegentlich, dass mal wieder türkischer Besuch kommt zum Weihnachtsmarkt und zu solchen Festivitäten, aber ansonsten hört man nicht viel. Also wie beurteilen Sie diese Resonanz und auch, wie hat die sich entwickelt oder hat sie sich gar nicht entwickelt oder weniger im Hinblick auf diese 5 Jahre?
Also die generelle Problematik, glaube ich, von allen Partnerschaften besteht darin, dass man eben auch Partnerschaften in der Zivilgesellschaft haben muss. Also nicht nur Partnerschaften zwischen offiziellen Städten, zwischen den Rathäusern beispielsweise. Aber das ist nicht nur ein Phänomen, das auf Fatih bezogen ist, sondern auf andere auch. Und die große Problematik ist halt, dass diese Struktur, die wir in Deutschland haben mit den Vereinen, eben nicht in allen Ländern Europas gang und gäbe ist. Also beispielsweise, wenn Sie die Partnerschaft zu San Sebastian anschauen, da ist es auch so, dass es zwar hier einen Partnerschaftsverein gibt, aber kein Pendant auf der spanischen, auf der baskischen Seite. Und in Istanbul ist das so ähnlich. Mein Eindruck ist, dass die Kollegin im Rathaus in Fatih, Frau Törötgen, extrem an der Partnerschaft interessiert ist. Ich habe so den Eindruck gewonnen, dass sie sich auch ein bisschen in Wiesbaden verliebt hat. Sie ist ganz oft hier und ich finde, dass sie auch ganz viele persönliche Kontakte in der Stadt hat. Aber es ist schon richtig, dass es eben kein Pendant gibt wie den Verein. Was sehr gut eigentlich sich entwickelt hatte, waren die Schulpartnerschaften, die allerdings im Moment zumindest von einer Seite halt durch die Verhältnisse ziemlich eingeschränkt sind, weil, was man auch keiner Familie verdenken kann, dass man dann seine Kinder natürlich nicht in eine Gegend schicken will für eine längere Zeit, von der vermutet wird, auch nur vermutet wird, dass sie unsicher ist. Und das Problem in der Türkei ist halt ein anderes als bei uns. Insofern verstehe ich das schon. Es scheint aber noch Interesse von der türkischen Seite zu geben, die Schulpartnerschaften aufrechtzuerhalten. Und ich finde, das sollte man auch machen. Was für mich auch so eine wirklich schöne Erfahrung ist, ist, dass zum Beispiel das Sprachproblem viel kleiner ist, als man denkt, weil eben in beiden Schulen, sowohl hier in Istanbul als auch hier, einfach genügend Schüler sind, die beide Sprachen beherrschen, sodass sie eben ihre Schulkameraden dann auch mitnehmen können. Und ich finde, Schulpartnerschaften sind bei Städtepartnerschaften mit der hoffnungsvolle Zweig, weil ich glaube, wenn man der Jugend damit in Kontakt gekommen ist, dann vergisst man sowas nie. Deswegen, auch wenn es im Moment ein bisschen eingeschränkt ist aus naheliegenden Gründen, sollte man auch daran festhalten.
Welche sind denn die Erwartungen von türkischer Seite?
Ja, das ist eine bisschen schwierige Frage. Also es ist ganz offensichtlich so, dass von Seiten von der offiziellen Seite in Fatih der Kontakt weiter gepflegt wird, weil gerade bei den Events, von denen sie gesprochen hat, ja auch immer eine Abordnung oder zumindest eine Vertreterin da ist. Ich erinnere mich beispielsweise beim Jahr der Partnerschaften hier in der Stadt, war Frau Thürötgen hier gewesen und wie ich fand, in einer sehr sympathischen Art und Weise. Also so, dass man den Eindruck haben kann, dass eben unabhängig von der großen Politik der Wunsch ist, es weiterzumachen. Die Frage, dass man die richtigen Strukturen zusammenbringen muss, die Frage ist nach wie vor nicht final beantwortet. Aber ich denke, da müssen beide Seiten drüber nachdenken, die Leute, die ein Interesse haben, miteinander zusammenzubringen. Es gibt eine ganze Reihe Verbindungen, die man gar nicht so sieht. Also beispielsweise gehört zum Beispiel diese private Koç-Universität in Istanbul auch zu den Partneruniversitäten der European Business School. Das ist jetzt kein großer Austausch, aber das bedeutet, dass immer Studenten in ihren Auslandssemestern, in einem der beiden Auslandssemester, jeweils in der anderen Universität sind. Das ist wichtig, dass es solche Dinge gibt, auch wenn es keine Massenveranstaltung ist. Aber man muss halt einfach mehr Bereiche finden, wo dieser Austausch klappen kann.
Ist denn Herr Demir im Gespräch mit Ihnen jemals konkret geworden?
Über Projekte?
Ja.
Also ich habe ihn immer so erlebt, jedenfalls wenn ich von meiner Seite Projekte angesprochen habe, dass da kein Nein kam, sondern dass man überlegt hat, wie man es machen kann.
Wenn Sie Projekte angesprochen haben, das ist der Punkt, ja, hat er denn jemals Projekte angesprochen? Also darauf möchte ich hinaus. Nilüfer Türütgen ist sicher eine wunderbare Botschafterin, eine sehr liebenswürdige Dame. Aber was gibt es eben außer Frau Türütgen? Das ist es. Also von deutscher Seite oder von Wiesbadener Seite kommt sicher eine ganze Menge. Aber was kommt von der türkischen Seite? Das ist meine Frage.
Also aktuell habe ich einfach zu wenig Beispiele, aber wo ich zum Beispiel den Eindruck hatte, dass das auch eine sehr gewünschte Geschichte war, war die Sache mit den Schulpartnerschaften. Da hatte sich nach meinem Dafürhalten, haben die sich auch sehr bemüht, passende Schulen zu finden. Und man darf nicht vergessen, das sind Schulen, die dort in Fatih sind, die ja so in der obersten Klasse der Republik in der Türkei spielen.
Das ist schon mal ganz wunderbar, dass der Schulaustausch klappt. Aber sonst?
Naja, es gibt ja eine ganze Reihe anderer Sachen. Aber nehmen wir mal ein Beispiel. Ich hätte mir immer gut vorstellen können, dass man im Sport einen Austausch findet. Das Problem ist aber, sie haben keine Sportvereine wie bei uns. Und der Versuch, mit den Profivereinen, die ineinander zu bringen, da gab es eine große Aktivität, wie Sie sich vielleicht erinnern, es gab ein Interesse von Galatasaray Istanbul, also ein ganz nicht ganz unbedeutender Verein. Das hat leider nicht geklappt, ja, weil einfach die Strukturen wirklich extrem unterschiedlich sind.
Und deswegen frage ich nochmal, also was war denn der Gedanke von Herrn Demir, außer, ach ja, es ist gut und schön und richtig, eine Partnerschaft einzugehen. Ja. Aber er hat doch auch bestimmte Vorstellungen damit verbunden?
Naja, die Vorstellung, die immer von Anfang an damit verbunden war, war einfach die Situation auch der Menschen mit türkischen Wurzeln bei dieser Partnerschaft besonders zu sehen. Das war das Motiv von unserer Seite, wie gesagt, Ausgangspunkt der Ausländerbeirat, aber das ist auch das Motiv von der türkischen Seite. Also ich habe beispielsweise Mustafa Demir zum ersten Mal getroffen, bei einem Iftar-Empfang hier in Wiesbaden. Das war eine Veranstaltung, die auf Landesebene gemacht wurde, wo einfach Politiker aus der Türkei, aber aus anderen europäischen Staaten, Politiker mit türkischen Wurzeln, aus Holland und anderen Ländern, einfach hierher zusammenkamen, um genau auch über diese Dinge zu sprechen bei der Gelegenheit. Und allein das, finde ich schon, ist es wert. Weil wenn Sie angucken, wie die Quoten von Kindern mit Migrationshintergrund bei uns in den Schulen sind, das sind nicht mehr Minderheiten, sondern das sind Prozentsätze in den Städten, also nicht nur türkische Wurzeln, die weit über 50% rausgehen. Das heißt, man muss eigentlich jeden Weg suchen, damit man die Verhältnisse so vernünftig wie möglich gestalten kann.
Wie kommt denn die Partnerschaft hier bei der türkischen Bevölkerung an?
Naja, es gab bei dem Verein natürlich auch eine Debatte vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung. Und da bildet sich das ab, was man in der Debatte halt sieht. Das findet nicht im luftleeren Raum statt. Es gibt Leute, die durch die Verhältnisse, durch die Entwicklung einfach völlig abgeschreckt sind. Es gibt aber auch andere, zu denen ich gehöre, die der Meinung sind, dass solche Partnerschaften eben ganz besonders wichtig sind, wenn es in der Welt kracht und raucht.
Helmut Müller, vielen Dank. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde. Sie hörten gerade eine Sequenz aus Joll, zu Deutsch Der Weg. Das ist ein Spielfilm von Yilmaz Güney aus dem Jahre 1982. Die Musik stammt von Sylfi Livaneli und von Joll wird noch die Rede sein, etwas später in der Sendung. Reisen in die Türkei sind derzeit nicht selbstverständlich, angesichts der angespannten Situation. Der Partnerschaftsverein dachte sich nun gerade und fand zurück in Wiesbaden die Reise sinnvoll und nützlich. Der Präsident des Vereins, Thilo Thielemann, berichtet.
Ja, die erste Einsicht war bei der Einreise, dass niemand aufgehalten wurde oder kontrolliert wurde besonders. Wir haben gesagt, wir wollen an der Passkontrolle alle zusammenbleiben. Die sonst sehr eigenständigen Mitreisenden waren dann auch in der Gruppe zusammen, haben aber die Beobachtung nicht machen können, dass jemand da besondere Behandlung erfuhr. Alle gut angekommen, alle am ersten Abend dann sich mit den Freunden getroffen, das Treffen dann am dritten Tag war das schon im Gästehaus der Stadt am Marmarameer, war sehr harmonisch. Das war praktisch die Geburtstagsfeier und ich hielt es für richtig, auf einer Geburtstagsfeier dann auch nicht über Politik zu reden.
Nochmal zu den Ängsten. Also gab es denn überhaupt bei den Reisenden Ängste? Was hat man denn befürchtet?
Es gab,
hat man
da überhaupt Befürchtungen? Es gab Sorgen. Ein angemeldeter Teilnehmer hat ein paar Tage vorher abgesagt, aus Angst in die Türkei zu reisen. Zweiter hat abgesagt aus dienstlichen Gründen, der war unerwartet verhindert, was auch glaubhaft war. Ja, es gab dann natürlich auch so einige, die schon mal im Internet was Kritisches gepostet haben, die dann sich Sorgen machten. Unser langjähriger Führer in Istanbul sagte dann, das wäre überhaupt nicht nötig, er wird dauernd Kritisches posten und nicht belangt werden.
Du hast gerade eben die Geburtstagsfeier erwähnt. Es wurde nicht über Politik gesprochen. Ist denn überhaupt mit den türkischen Partnern in irgendeinem Moment über Politik gesprochen worden?
Ja, bei den anderen Terminen. Wir haben bei dem offiziellen Empfang schon auch gespürt, was man allgemein in der Türkei heute spürt, was vor ein paar Jahren noch nicht war, dass sich kaum jemand traut, über die politische Entwicklung zu reden. Man hält sich zurück, man spricht nicht drüber, was ich sehr schade finde. Die Offenheit, die wir vor ein paar Jahren erlebt haben, hat mich also auch gewundert, weil das fand ich schon recht leichtsinnig von manchen, was sie da öffentlich erzählt haben. Aber jetzt ist es wiederum in der anderen Richtung sehr stark zu spüren, diese Angst, seine Meinung zu sagen.
Von türkischer Seite.
Von türkischer Seite.
Und es war auch nicht möglich, mit dem Bürgermeister Demir mal ein klares Wort zu sprechen oder mal bestimmte Fragen zu stellen?
Wir haben also mit Demir selbst, ich persönlich nicht über Politik geredet. Wir haben aber vor einem Jahr etwa, waren wir auch von der Stadt empfangen worden, mit dem stellvertretenden Bürgermeister sehr offen drüber gesprochen. Der hat mich praktisch zur Seite genommen und wollte wissen, wie denkt Deutschland über uns.
Also vor einem Jahr ist das noch möglich gewesen und dieses Jahr war es...
Ja gut, es ergab sich, die Feier war halt sehr offiziell und es wurde in offener Runde Fragen gestellt, in offener großer Runde beantwortet. Da war nicht das Gespräch im kleinen Kreis.
Ja, also ist es nicht für die deutsche Gruppe auch ein bisschen schwierig gewesen, sagen wir mal, diese heiklen Themen zu umgehen und keine Fragen zu stellen, die sich auf Politik beziehen? Also ist es nicht, um das salopp zu sagen, ist es nicht ein bisschen seltsam, wenn man so die Freundschaft preist, aber eiert dann so an den heiklen Themen vorbei?
Also bei dem Besuch vor einem Jahr haben wir den Politikern ganz klar gesagt, dass wir auch von unseren Partnern die Einhaltung von Menschenrechten, Demokratie und Rechtsstaat erwarten. Und dass wir parteipolitisch neutral sind, aber diese Grundprinzipien auf jeden Fall auch von unseren Partnern erwarten. Und das ist nicht relativiert worden oder widersprochen worden.
Und das heißt, dieses Jahr ist nur Friede, Freude, Freundschaft gewesen?
Ja, es gab schon Andeutungen, dass die Entwicklung uns nicht gefällt. Der Bürgermeister hat uns in einem großen Bildband gezeigt, welche historischen Bauwerke er in Fatih renoviert hat. Das ist ja das historische Zentrum von Istanbul. Und dass bei manchen Renovierungen der große Erdogan nicht einverstanden war mit der Ausführung. Also, ob das jetzt ein Indiz war darauf, dass er nicht immer einverstanden ist, weiß ich nicht.
Kommen wir doch mal zur Partnerschaft insgesamt. Wenn wir jetzt auf 5 Jahre Arbeit im Partnerschaftsverein zurückblicken, ein Resümee. Was habt ihr gemacht, so im Großen und Ganzen? Was lief und was lief nicht? Wie sind deine Erfahrungen?
Ja, wir stehen ja seit 5 Jahren. Vorher gab es schon Partnerschaften mit Schulen, Zwischenschulen von Wiesbaden und Fatih, in die wir dann, ich sag mal, mit eingestiegen sind. Wir haben keinem gesagt, wir sind jetzt der offizielle Kontaktpfleger und jetzt müsst ihr alle hier mitmachen. Nein, wir sind da also im Laufe der Zeit eingestiegen und auch Mitakteur geworden. Ja? Auf kulturellem Gebiet gab es eine Reihe von Veranstaltungen, die wir initiiert haben in Wiesbaden mit kulturschaffenden Vereinen, die also ein Chor gehört dazu, ein Poesieverein, Maler, deren Auftritt in Fatih wir dann auch vermittelt haben. Also da ist eine ganze Menge passiert. Teilweise haben Künstler aus Istanbul mitgewirkt, Schauspieler, ein Frauenchor. Wir haben also da schon auch auf beiden Seiten Auftritte gehabt. Dann gab es eine ganze Reihe Veranstaltungen zur Information über die moderne Türkei, Politik, Architektur, mit dem Ökumene-Pfarrer auch über Religion, die wir hier in Wiesbaden gemacht haben. Es gab regelmäßig mindestens eine Reise im Jahr, die wir organisiert haben, bei der dann zunehmend kleiner der touristische Anteil wurde, ja, und wir den Wiederholungsreisenden ja nicht zumuten konnten, immer dasselbe anzuschauen. Dann haben wir uns geteilt, mal haben wir gesagt, jetzt machen wir neue Sightseeing-Ziele, die noch keiner kennt. Aber der Anteil der, ich sag mal, Besuche bei politischen Stiftungen oder beim Generalkonsul, der ist dann etwas gewachsen.
Die Arbeit des Vereins ist also positiv zu bewerten, insgesamt in diesen 5 Jahren hier in Wiesbaden. Es hat viele Aktivitäten gegeben und großes Interesse auch. Und es gibt auch eine ganze Reihe von Leuten, die sich richtig für die Türkei interessieren und wenn sie es Deutsche sind, sogar auch versuchen, Türkisch zu lernen und sich solche Mühe machen. Das ist alles ja ganz schön und es wird ja auch vermutlich so weitergehen. Die Frage ist, was kommt denn von türkischer Seite?
Also ich will mal so sagen, die meisten Veranstaltungen, die zwischen Fatih und Wiesbaden passieren, auf beiden Seiten, werden doch von uns initiiert, vorgeschlagen, angestoßen. Es gibt in diesem Jahr vor allen Dingen, wo die Wiesbadener sich eher zurückhalten bei Reisen in die Türkei, das ist vor allen Dingen seit den Attentaten im Vorjahr stark zurückgegangen, diese Bereitschaft dorthin zu fahren. Man möchte gerne, aber traut sich nicht, würde ich mal sagen, bei vielen. Gibt es im Grunde eine Besucherwelle aus Istanbul nach hier. Wir haben allein in diesem Jahr zwei Basketballteams gehabt. Die haben beim internationalen Jugendturnier des VCW mitgespielt. Wir haben einen Istanbuler Maler gehabt, der hier ausgestellt hat in einer kleinen Galerie. Wir haben zwei Berufsschullehrer zu Besuch gehabt, beziehungsweise die Friedrich-Ebert-Schule, die Wiesbadener Berufsschule, hatte die zu Besuch. Wir hatten den Kontakt hergestellt und kümmern uns seitdem auch darum, haben die dann auch getroffen. Das geht also so weiter. Fürs nächste Jahr haben wir auch schon Angebote. Ja, ein Mädchenchor aus Fatih möchte gerne mit dem Wiesbadener Mädchenchor hier sich treffen, auftreten. Also das halte ich aber jetzt für eine Übergangszeit. Erst war die Reisebilanz ein bisschen sehr von Wiesbaden nach Fatih. Im Moment ist sie mehr umgedreht. Aber das liegt auch an den Zeitläuften. Das kann sich wieder ändern. Der Bürgermeister von Fatih hilft uns, wenn wir Kontakte suchen, wenn auch Besuchergruppen auch ohne den Partnerschaftsverein nach Istanbul fahren, dann hilft der Bürgermeister, das Bürgermeisteramt sehr gut. Ja, die kümmern sich um alle und machen kleine Transfers und weiß ich was, vermitteln Kontakte, wenn wir Künstler suchen, wenn wir suchen, da helfen sie sehr stark.
Aber die Initiative muss von Wiesbaden ausgehen.
Ja, muss nicht, aber das tut sie meistens.
Man muss vielleicht mal erwähnen, dass das Problem ist, in der Türkei gibt es keine Vereine, kein Vereinswesen, wie wir es hier bei uns haben. Es gibt also
in dem
kein,
Bereich nicht. Ja.
In dem Bereich nicht. Es gibt kein Pendant, es gibt keinen Partnerschaftsverein Fatih Wiesbaden.
Ja.
Hältst du es für möglich, dass sich so ein Verein einmal gründet? Also wenn es schon genug Kontakte gibt mit der Zivilgesellschaft auf der Fatih-Seite?
Es ist tatsächlich unüblich, in diesem Bereich Vereine zu gründen. Wir kennen ja alle die Sportvereine, Galatasaray und so weiter. Das sind alles, die sich dann Külübü nennen, nach Französisch. Aber in dem Bereich gibt es das nicht. Und wir haben also einen guten Bekannten in Fatih, der also für den Poesieverein dort auch Kontakte macht und Veranstaltungen macht, für den Wiesbadener, der sagt, das lohnt sich nicht. Wenn ihr Hilfe braucht, helfe ich euch gerne, aber einen Verein gründen in dem Bereich, das wird nicht klappen.
Wie wird denn die Arbeit des Partnerschaftsvereins von den Wiesbadener Türken angenommen? Wissen die überhaupt, dass es diesen Verein gibt?
Ja.
Wie also reagieren die darauf?
Ich habe vorhin nicht erwähnt, dass wir auch auf Straßenfeste gehen. Insbesondere türkische Straßenfeste, internationale Straßenfeste, um also auch näher ranzukommen an diese Wiesbadener Türken. Wir haben ja einen relativ hohen Anteil von Mitgliedern mit türkischem Hintergrund. Das sind aber überwiegend, ich sage immer, arrivierte Türken. Und die einfachen Türken wollen wir natürlich nicht ausschließen und versuchen sie auf den Straßenfesten zum Beispiel zu sprechen. Das ist begrenzt erfolgreich. Ob es nun daran liegt, dass die bei uns Mitglieder sind, vom Klassenunterschied her abstoßend wirken oder andere Gründe hat, weiß ich nicht. Die Mitglieder mit türkischem Hintergrund in unserem Verein sind jedenfalls sehr stabil. Aus den Reihen gibt es so gut wie keine Kündigungen. Während wir unter den deutschen Mitgliedern ab und zu Kündigungen haben, immer dann, wenn eine schlechte Nachricht aus der Türkei kommt, rechne ich dann mit ein paar Kündigungen. Ja. Auf der anderen Seite gibt es aber auch erfreuliche Eintritte von Wiesbadenern, die sagen, ja, jetzt erst recht. Wir müssen die Türken unterstützen. Mindestens die Hälfte, die Regierung nicht gewählt hat.
Also ein sehr lebendiges Vereinsleben, kann man das so sagen, ja?
Ja.
Wie beurteilst du denn die Partnerschaft insgesamt? Ist die jetzt gut oder zufriedenstellend also oder ausreichend oder stark verbesserungsfähig?
Die Partnerschaft läuft für die gegebenen Zeiten gut.
Gibt es denn für den Verein eigentlich eine Schmerzgrenze, wo man sagt, bis hierhin und nicht weiter, jetzt hat diese Partnerschaft keinen Sinn mehr, jetzt müssen wir sie auch auf Eis legen? Ist so etwas denkbar?
Ja, also wir haben das noch nicht entschieden. Bisher läuft es aus unserer Sicht einigermaßen gut, ja, mit dem Vorbehalt, dass uns nicht alles gefällt, was die Regierung dort macht. Und natürlich gibt es eine Türkei nach Erdogan. Die Hälfte hat diese Regierung nicht gewählt. Und ich finde, die kann man nicht vor den Kopf stoßen. Gerade jetzt brauchen die unsere Unterstützung. Also insofern halte ich das weiterhin für sinnvoll, wenn auch nicht ideal.
Thilo Thielemann, Präsident des Partnerschaftsvereins, vielen Dank. Die Partnerschaft mit Istanbul Fatih ist ein fragiles Konstrukt. Stabilität bekommt sie, wenn ihre Mitglieder von ihrem Sinn überzeugt sind und es bleiben. Unabdingbar ist, und das gilt wohl für jeden Verein, auch eine starke Motivation des Vereinsvorsitzenden. Insofern ist es beruhigend, wenn Thilo Thielemann sagt, dass ihm die Arbeit noch Spaß mache. Das Thema Türkei ist in diesem Jahr in Wiesbaden auch bei anderen Institutionen und Vereinen aktuell gewesen und ist es weiterhin. Da war der Krimi-März mit der Stipendiatin Esmahan Aykol, die im nächsten März ihren Wiesbadener Kurzkrimi präsentieren wird. Im kommenden April zum Welttag des Buchs möchte der Förderverein Literaturhaus mit Unterstützung des Partnerschaftsvereins Wiesbaden-Fatih und den Burgfestspielen Sonnenberg Asle Erdogan einladen. Die türkische Autorin war wegen angeblicher Terrorpropaganda monatelang in Untersuchungshaft. Sie ist zwar jetzt frei, hat ihren Pass zurückbekommen und kann ausreisen, aber das Verfahren gegen sie läuft weiter. Wäre schön, wenn es klappen würde im April. Und schon bald im November findet das X-Ground Filmfest statt und dem Länderschwerpunkt Türkei. Davon erfahren wir gleich mehr von der Festivalchefin Andrea Wink. Zuvor aber eine kurze Pause mit Musik. Es handelt sich übrigens um eine der Lieblingsbands von Andrea, Baba Zula. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und jetzt die Frage an die Leiterin von X-Ground, Andrea Wink. War der Länderschwerpunkt Türkei mal fällig?
Das war in der Tat mal fällig. Wir haben uns schon länger mit dem Gedanken beschäftigt, dass wir der Türkei einen Länderschwerpunkt widmen im Rahmen von X-Ground Filmfest. Und in der Tat haben wir uns entschlossen, sogar schon letztes Jahr im Ende Juni, also vor diesem Putschversuch, haben wir dann gesagt, okay, jetzt wird es Zeit, dass wir 2017 die Türkei präsentieren. Nun ja, und dann haben sich ein bisschen die politischen Ereignisse überschlagen. Erst waren wir ein bisschen nicht ganz so glücklich, will ich es mal formulieren, und dachten wir, es kommen wahrscheinlich total viele Schwierigkeiten auf uns zu, überhaupt an Filme zu bekommen, wie die Zusammenarbeit sein wird. Das wussten wir da alles noch nicht. Aber nach unseren ersten Terminen im Frühjahr des Jahres auf der Berlinale mit der Vertretung von Turkish Films und dann nochmal in Cannes im Mai war das eigentlich alles kein Problem. Und wir waren sehr froh dann, dass wir diesen Länderschwerpunkt mit einem Riecher sozusagen ausgewählt haben.
Warum jetzt? Also wegen der politischen Situation, weil die Türkei im Gespräch ist, weil das Interesse für die Türkei besonders groß ist oder weil die türkische Filmszene so interessant ist?
Also den Länderschwerpunkt haben wir natürlich ausgewählt, weil die türkische Filmszene so interessant ist. Also das ist immer natürlich bei uns im Vordergrund. Natürlich ist es manchmal noch spannend zu sehen, was passiert in diesen Ländern oder sind die Länder im Gespräch. Also ich denke, es muss beides zusammengehen, aber bei uns steht natürlich ganz klar, im Vordergrund sind die Filme spannend. Ja? Was ist da von der Generation an Filmemachern? Was haben die uns zu sagen? Das ist das Wichtigste. Ja.
Gut, dann erzähl uns doch bitte mal das Prozedere. Also ihr habt ausgewählt Länderschwerpunkt Türkei. Wie geht dann die Arbeit vonstatten? Wie geht das voran?
Also es geht dann am besten voran. Also wir haben ja schon viele Jahre Länderschwerpunkte, dass man normalerweise mit der offiziellen Vertretung dieses Landes zuerst mal Kontakt aufnimmt. Nun ist es bei der Türkei nicht ganz so einfach, weil wir uns schon gedacht haben, wir fragen am besten nicht die türkische Botschaft und auch nicht das Generalkonsulat, sondern gehen tatsächlich auf den großen Filmmärkten zu den Vertretern des türkischen Standes. Und das sind zum Glück immer noch die Leute, die das seit Jahren machen. Die sind nämlich unabhängig von der türkischen Regierung. Das ist eine Cinema Association aus Ankara, die auch ein Filmfestival machen, sind beide Produzenten und die betreiben seit Jahren die Außenvertretung des türkischen Films in der ganzen Welt.
Und die sagen dann, was es an neuen Produktionen gibt.
Genau.
Die weisen euch darauf hin, welche Filme sehr interessant sind, welche Filmemacher im Kommen sind.
Genau, die haben uns natürlich ein bisschen geholfen, da das Portfolio, was sie dann präsentieren, zum Beispiel auf der Berlinale riesig war. Auch um dort keine Probleme mit ihrem Kulturministerium zu bekommen, haben sie nämlich jeden Film mit reingenommen, damit keiner rausgestrichen werden konnte. Die waren sehr clever.
Riesig heißt wie viel?
Naja, insgesamt waren es schon so, ich würde mal sagen, 50 Filme, die dann, Langfilme reden wir jetzt nur, bei denen im Vorschlag waren, was die neuesten Produktionen betrifft. Wir reden jetzt nur von dieser Auswahl. Wir haben natürlich schon vorab Filme gesehen. Ich habe schon letztes Jahr in Sarajevo den Gewinnerfilm gesehen, Album, den wir hier als Deutschlandpremiere präsentieren. Der war jetzt gar nicht im neuen Portfolio vom türkischen Stand. Die haben uns aber natürlich geholfen und haben gesagt, kleine Kreuzchen gemacht, was wir uns wirklich ansehen sollten. Und da wir das Glück haben, durch die Unterstützung vom Kulturfonds uns einen Kurator für den Schwerpunkt leisten zu können, hat diese Arbeit natürlich unser Kurator Amos Borschert übernommen und hat natürlich auch in die anderen Filme, die kein Kreuzchen hatten, reingeschaut. Ja? Also das betreiben wir schon ernsthaft, dass wir da nicht nur in einer ganz kleinen Auswahl unsere eigene treffen.
Wie viele Filme hast du denn gesehen?
Jetzt insgesamt oder nur mit dem Fokus Türkei?
Jetzt Fokus Türkei.
Ich glaube, mit den ganzen Kurzfilmen so um die 100.
Und du hast welche ausgewählt? Oder ist das ein gemeinschaftlicher Beschluss? Oder also wie geht das dann weiter?
Da läuft es ja ein bisschen anders. Dadurch, dass wir den Kurator haben, habe ich natürlich schon ein bisschen Vorarbeit gemacht, die Monate bis nach Cannes, also bis Juli. Und dann ist Amos eingestiegen und er hat von mir natürlich schon mal so eine Liste bekommen, einmal zum Abarbeiten, weil er das gucken musste, und hat mir dann immer gesagt, die Filme würde er eventuell ins Programm nehmen, und da habe ich geguckt. Und die anderen, die ich natürlich von anderen Festivals schon mitgebracht habe, die ich schon auf der Berlinale oder in Rotterdam im Januar gesehen habe, habe ich ihm natürlich gebeten zu gucken. Und die sind auch fast alle im Programm gelandet.
Gibt es bestimmte Kriterien, nachdem die Filme ausgewählt werden, die im Programm laufen? Oder sind es einfach nur gute Filme, was euch subjektiv am besten gefallen hat?
Also gute Filme sind sicher mehr aus der Türkei entstanden in den 2016er, 17er Jahrgang als den Platz, den wir haben, die zu präsentieren. Also das muss ich schon mal vorab sagen. Ja? Wir haben ja nur bestimmte Slots und können auch nur einen Teil repräsentieren von den Filmen, die da sind. Wir haben natürlich geschaut, einmal das subjektive Kriterium, ich weiß nicht, ob es ganz so subjektiv ist, ein guter Film kann man auch sicher objektiv ein bisschen noch an der Stellschraube sehen, ja, wie was funktioniert. Und aber wichtig war uns, dass wir geschaut haben, dass wir auch ein bisschen eine Vielfalt abbilden. Dass wir jetzt nicht nur Filme genommen haben, die ein Thema beleuchten. Die Stellung der Frau ist zum Beispiel in einigen Filmen, kommen die vor, aber wenn wir jetzt 10 Filme gehabt hätten, wo es immer nur darum geht, dass Tradition auf Moderne trifft oder umgekehrt, wäre das wahrscheinlich ein bisschen eintönig. Wir wollten auch sehen, dass wir eine kleine Mischung kriegen. Wir haben relativ viele Regisseurinnen im Türkei-Programm, also dass es auch nicht so männerlastig, sage ich jetzt mal, wird, wobei in vielen Filmen kommen auch Frauen als Protagonistinnen vor, was wir sehr gut finden, obwohl es dann nicht unbedingt das Thema ist, Rolle der Frau in der Gesellschaft. Es geht auch um politische Dinge.
Ich habe mal ein Interview gelesen mit einer türkischen Filmemacherin, Palin Esmer, die gesagt hat, dass sie es sehr seltsam findet, überall, wo sie ihre Filme zeigt, auf Festivals, sind die Leute überrascht, dass Frauen Filme machen. Aber in der Türkei ist das gar nichts Besonderes.
Vielleicht ist das in Deutschland eher was Besonderes. Wir haben ja, wenn man das ein bisschen verfolgt, gibt es ja seit Jahren den Kampf von vielen Frauen in Filmberufen, die sich dafür durchsetzen wollen, dass natürlich die Quote verändert wird, auch im Fernsehen. Da geht es jetzt nicht nur um Regisseurinnen, da geht es natürlich um die ganzen Berufszweige, die da mitspielen, die fast alle Männer dominiert sind. Sehen wir mal von der Maskenbildnerin ab. Ich glaube, da ist es noch ein bisschen andersrum, oder die Kostümbildnerin. Also ich glaube, das war jetzt ein bisschen ironisch gemeint, aber wir haben ja hier pro Quote Regie, hier wird gekämpft, das ist was sogar bis zu Frau Grütters gegangen ist. Das ist sehr politisch, wahrscheinlich brauchen wir das Bewusstsein in Deutschland, dass mehr Frauen sowas können. Ja,
ja, genau, und man sollte vielleicht mal auf die Türkei gucken, ja, wo das ganz anders aussieht.
In dem Fall können wir das machen, ja. Genau.
Es ist ja so, dass Filmstudenten, so wie ich gehört habe, in der Türkei lernen, dass die türkischen Zuschauer das Melodram gerne möchten. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass das eine Grundlage ist für die Produktionen, die sie machen, dieser melodramatische Touch. Also nur dann ist der Film erfolgreich und kann auch gut dann vermarktet werden. Bei deiner Sichtung all dieser Filme, hast du das gesehen, hast du das nachvollziehen können?
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Leider haben es die meisten Filme, die das den armen Studenten erzählt haben, die haben es nicht in unser Programm geschafft, muss ich dazu sagen.
Oh.
Ja, also das, klar, ich finde Melodramatik auch nichts Schlimmes. Es gibt großartige Filme aus den USA in den 30er und 40er Jahren, da war das natürlich gang und gäbe. Entweder war es eine Komödie oder ein Melodram. Ja.
Aber die türkischen Filmstudenten, die lernen ja, dass man die Zuschauer zum Weinen bringen soll. Und die Mittel sind dann vielleicht doch nicht immer die, die man sich in Kunstfilm wünscht.
Nee, oder im Arthouse, wie wir im jetzt Arthouse. Eher sagen würden.
Wir sagen genau. Ja Arthouse.
Warum Arthouse auch sagen immer, wir, ja. Genau. Nee, also oder im unabhängigen Film, wollen wir es mal so sagen, nicht Mainstream. Nee, also ich glaube, geweint habe ich bei keinem. Also um es jetzt mal so kurz zu sagen, und ich neige auch manchmal dazu, dass mir das schnell passiert.
Ja, dann kommen wir doch mal zu dem Programm, das wir Zuschauer sehen können. Was habt ihr denn da?
Also wir haben ganz viel. Wir haben 21 Filme aus der Türkei, wir haben 19 im Fokus und sogar noch zwei Kurzfilme, die es in den internationalen Kurzfilmwettbewerb geschafft haben, was auch ganz spannend ist. Wir haben, vielleicht fange ich mal bei den Langfilmen an, wir eröffnen natürlich mit einem türkischen Film, The Gulf, also der Golf, spielt am Golf von Izmir, damit man auch weiß, dass es nicht der Golfplatz ist. Den zeigen wir unter Anwesenheit des Regisseurs und des deutschen Produzenten, und der hatte seine Premiere in Venedig, also haben wir dann sozusagen was ganz Frisches. Und es geht auch um ein Thema eines jungen Mannes, der auf der Suche nach sich selbst ist. Und als dann in Izmir ein komischer Gestank vom Meer kommt, die Stadt überfällt, das kann man als Parabel lesen natürlich, ist er derjenige, der reagiert und nicht abhaut wie alle anderen. Also interessanter Film, schöner Eröffnungsfilm, freut mich auch sehr, dass wir den bekommen haben. Dann haben wir natürlich noch was, was ich ganz großartig finde. Wahrscheinlich der bekannteste türkische Film aller Zeiten ist Yol, der Weg.
Ja, die Älteren unter uns erinnern okay. uns alle.
1982 wurde der Film mit der Goldenen Palme in Cannes ausgezeichnet, obwohl es ein unfertiger Film war und unter ganz schweren Bedingungen hergestellt wurde. Der Drehbuchautor und Regisseur saß damals noch im Gefängnis. Ja, und hatte einen, genau, der ist leider verstorben und hatte noch einen Co-Regisseur, dann quasi seine Aufarbeiten erledigt hat. Trotzdem hat der Film in Cannes gewonnen und nun hat ein Schweizer Produzent den Film digitalisiert, restauriert und die fünfte fehlende Episode dazugetan. Hatte wiederum in Cannes 2017 seine Weltpremiere und wir haben die Deutschlandpremiere. Wir werden das als Matinee am Sonntag, den 26.11. im Caligari um 12 Uhr präsentieren und also da sind wir wirklich alle, da kriege ich immer noch Gänsehaut, dass das geklappt hat. Das ja. war ein Kampf.
Herzlichen Glückwunsch. Ja. Gut, was haben wir denn noch?
Wir haben noch ganz viele Spielfilme. Ich hatte eben schon mal diesen Album erwähnt. Ich muss ja jetzt wahrscheinlich nicht jeden. Nein. Ihr könnt das ja bei uns ab 1. November online unter www.excron.com nachlesen. Und ich glaube, sogar schon eine Woche vorher sind unsere Programmhefte in Wiesbaden im Umlauf.
Ja. Sag mal die Highlights.
Die Highlights, genau. Ich würde noch mal als zweites Highlight würde ich noch erwähnen Crane. Das ist ein Film von Semi Kaplanoglu, da muss ich noch ein bisschen üben bei meiner Aussprache. Das ist der Regisseur, der Honig Baal gemacht hat und der hat uns jetzt einen super interessanten Science-Fiction-Film vorgelegt, der zum ersten Mal nicht in Türkisch gedreht hat, sondern in englischer Sprache und mit Jean-Marc Barr in der Hauptrolle. Das ist ein sehr interessanter Film, kann man als Globalisierungskritik natürlich sehen, weil es darum geht, dass nicht mehr genug Essen auf der Erde ist und Menschen getrennt werden nach Geld oder nach Flüchtlingen.
Ist übrigens auch eine Koproduktion mit Arte.
Ja. Genau. Ja. Das findet man natürlich in vielen türkischen Filmen. Also es wird kaum ein türkischer Film bei uns im Programm sein, der rein Türkei als Produktionsland hat, weil das Geld dafür einfach nicht ausreicht, was sie von der türkischen Filmförderung bekommen. Die müssen sich überall Koproduktionen suchen. Viele sind in Deutschland und Frankreich. Und unser Eröffnungsfilm ist sogar griechisch-türkische Koproduktion, was ich auch schön finde.
Und haben wir noch ein anderes Highlight?
Wir haben noch ganz viele Highlights, aber ich würde mich vielleicht konzentrieren noch auf den Film Mr. Gay Syria, weil wir zeigen ja auch nicht nur Spielfilme, wir haben auch zwei längere Dokumentarfilme im Programm und das ist einer davon, ebenfalls von einer Regisseurin. Und wie der Titel schon heißt, geht es um einen Contest, wie wenn man zur Frauen, Gott, ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt, diese Schönheitswettbewerb, genau, aber für Männer, und zwar für schwule Männer in dem Fall.
Gibt's das, ja?
Ja, das gibt es, das habe ich durch den Film auch gelernt, und zwar weltweit. Und da natürlich in Syrien keiner von den Syrern wegen der Kriegsumstände dahin kommen kann, ist dieser Mr. G. Syria einer der Geflüchteten, die in der Türkei Zuflucht gesucht haben, deshalb eine türkische Produktion. Und er lässt sich überreden, ist ein Friseur, tatsächlich an diesem Wettbewerb teilzunehmen, ist verheiratet, hat ein Kind, outet sich dann auch, was also was jetzt sehr belastend klingt, aber der Film ist toll. Der Protagonist ist super und die Regisseurin liebt ihren Protagonisten. Am Ende scheitert es daran, dass er keine Aufenthaltspapiere hat, um die Türkei richtig verlassen zu dürfen, weil der Contest in Malta stattfindet.
Es ist kein Spielfilm, hast du gesagt, sondern ein Dokumentarfilm.
Genau. Und da kommt auch die Regisseurin und ich glaube, wenn wir viel Glück haben, noch der Protagonist.
Sehr gut. Alles klingt sehr vielversprechend. Die anderen Filme erzählst du uns jetzt nicht. Das kann man alles nachlesen auf eurer Internetseite.
Genau. Und vielleicht kann ich nur erwähnen, dass wir natürlich nicht nur Filme im Programm haben, wenn dich das noch interessiert.
Genau, darauf wollte ich gerade kommen. Ja, unbedingt. Also nachdem wir jetzt über Film gesprochen haben, sprechen wir jetzt über das Rahmenprogramm.
Genau, das ist ja sehr vielfältig, wie immer bei Excon. Natürlich, wenn wir einen Länderschwerpunkt haben, versuchen wir auch so ein paar Standards wie unsere Eröffnungsparty. Die wird diesmal von einem türkischstämmigen DJ gemacht mit der Musik. Dann haben wir eine Band, die spielt auch. So, der Sonntag wird ein richtiges Highlight, der 26. Also nach der Deutschlandpremiere von Joll gibt es um 16 Uhr ein Konzert mit Deria Yildirim und der Gruppe Simcek im Schlachthof. Also ein Nachmittags-Matinee-Konzert, bevor es dann abends zu unserer Preisverleihung übergeht. Das wird der bombastischste Sonntag, den wir, glaube ich, jemals hatten. Dann haben wir auch noch, freut mich sehr, eine Zusammenarbeit mit dem Nassauischen Kunstverein. Das machen wir seit letztem Jahr. Hatten wir schon iranische Videokunst bei unserem Länderschwerpunkt. Und dieses Jahr haben wir türkische Videokunst, die aber schon bereits ab 4.11. ausgestellt wird. Und die Ausstellung kann man sich dann auch bis Mitte Dezember noch angucken. Mhm. Und was haben wir noch? Genau, weil wir immer eine Podiumsdiskussion machen mit den Filmemachern, die da sind und sonstigen Experten, geht es natürlich beim Thema Türkei A, darum, wie die Produktionsbedingungen sind. Das hatte ich eben ja schon erwähnt, wie schwierig es sein kann. Filme muss man kofinanzieren, wie die Drehbedingungen sind. Und natürlich durch nach dem Putsch, was für Schwierigkeiten mittlerweile auf die Filmemacher zukommen.
Weißt du darüber schon Bescheid? Kannst du uns dazu etwas sagen? Also über die Schwierigkeiten?
Na gut, das wird wahrscheinlich jeder Filmemacher ein bisschen anders sehen. Ich habe den Regisseur von Album ja vorhin schon mal erwähnt. Der hat uns gleich gesagt, er macht da gerne mit, aber er ist kein politischer Regisseur. Also ich will jetzt nicht vorweggreifen, was unsere Gäste sagen. Ich weiß, dass es große Schwierigkeiten gibt bei einigen Bekannten von mir, die dort Filme machen, die auf schwarzen Listen sind und keine Gelder mehr abrufen dürfen. Aber das kann ich natürlich nicht stellvertretend sagen für die Gäste, die wir hier haben werden. Die müssen schon selber sagen oder zumindest erzählen, wie es bei ihnen war. Ja?
Ja, die Frage ist natürlich auch, wie weit sie sich frei äußern wollen.
Dafür haben wir ja noch einen anderen Experten auf dem Podium und da bin ich auch sehr froh drüber. Das ist nämlich der bereits erwähnte eine Herr vom türkischen Stand. Das ist der Ahmet, Nachname ist immer schwierig, Boyagiglu von der Turkish Cinema Association in Ankara und diesem Filmfestival On the Wheels, der auch Produzent ist. Er ist in unserer Jury beim internationalen Kurzfilmwettbewerb und wird am Podium teilnehmen, weil er natürlich etwas allgemeiner auch erzählen kann, als jetzt die einzelnen Filmemacher, die nur aus ihrer persönlichen Perspektive wahrscheinlich berichten werden.
Andrea Wink, Dankeschön und viel Erfolg natürlich.
Ich danke dir auch.
Und nochmal die Daten. Das 30. Excon Filmfest findet vom 17. bis zum 26. November statt. Und natürlich gibt es neben dem Schwerpunkt Türkei noch ein reichhaltiges Programm zu sehen. Und zwar hier in Wiesbaden im Caligari und im Murnau-Kino. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Beide haben soeben den Hessischen Kinokulturpreis bekommen. Tja, und das war's für heute. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak. Mit einem Song der Gruppe, die im Rahmen des Excon-Programms am 26. November im Schlachthof auftreten wird. Deria Yildirim und Grup Simcek.